Achtung, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. In dieser Folge unseres Podcasts geht es unter anderem um sexuelle Gewalt. Wenn du das nicht hören möchtest, dann lass diese Folge lieber aus. Schönen guten Abend, herzliche Hörerinnen, Damen und Herren und alle dazwischen und sowieso. Wir dürfen euch willkommen heißen zu einer weiteren Folge von Law and Beyond für die Ohren, unserem Podcast der Kanzlei Law and Beyond. Und wir, das sind zum einen einmal
Theresa Kamp
und ich bin der Patrick Heinz. Und wir sind glücklich und froh, weil wir haben auch heute wieder eine Gästin dabei, und zwar die wunderbare Anwältin Patricia Hoffmann. Angenehmerweise ist die in unserer Nachbarschaft, weil ansonsten glaube ich, dass in der Vorweihnachtszeit niemand gesagt hätte, ja klar, ich komme bei euch vorbei für eine Podcast-Folge. Wir sind dir extrem dankbar für deine Spontanität.
Wir freuen uns sehr.
Wollen vielleicht kurz einmal sagen, also ich habe dich wahrgenommen als eine Person, die auch Content macht, Legal Content, du machst auch Videos und du sagst dort, du bist eine Opferanwältin. Und dieses Thema Opferanwältin, das habe ich einfach sehr spannend gefunden. Und die Theresa hat auch gesagt, ja, bitte, mit der müssen wir mal sprechen. Und magst du vielleicht einmal kurz erklären, was eine Opferanwältin eigentlich tut?
Hallo und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich wäre auch weitergereist für euch, muss ich schon auch sagen. Ja?
Du wirst geschmeichelt.
Opferanwältin, grundsätzlich, ich bin einfach Rechtsanwältin, aber vertrete eben hauptsächlich Opfer von Gewalt, jeglicher Art von Gewalt im Strafverfahren. Und dieser Begriff des Opfers ist einfach auch so im Strafgesetzbuch verankert, wenn jemand eben von Gewalt betroffen ist. Und deswegen ergibt sich oftmals auch in der Terminologie dann einfach dieser Begriff der Opferanwältin. Man kennt das vielleicht auch, der ein oder andere, die ein oder andere als Prozessbegleitung im Strafrecht. Auch das ist sozusagen eigentlich alles nur Synonyme für das Gleiche, nämlich dass ich Personen, die von Gewalt betroffen sind, im Strafverfahren vertrete.
Ich meine, und das Problem, das du wahrscheinlich auch hast mit dieser Terminologie, weil jetzt so auf der Straße wird Opfer nicht unbedingt positiv benutzt. Also ich meine, ich glaube,
wenn auf welcher Straße, Patrick?
Bitte?
Auf welcher Straße?
Auf jeder Straße, auf den Straßen dieser Stadt, dieser Großstadt. Nein, aber ich meine, wenn man halt so jungen Menschen bei der, was ich zum Beispiel Bushaltestelle zuhört, ich meine, ich bin ja kein junger Mensch mehr, deswegen kann ich ja nur wahrnehmen, was ich so auf der Straße höre. Da wird halt oft das Wort Opfer nicht so besonders freundlich, in so einem besonders freundlichen Kontext verwendet. Und wie stehst du dazu? Wie kannst du dann damit umgehen?
Ja, da kann ich dir absolut recht geben. Das ist natürlich ein Wort, das sehr oder oftmals einfach negativ behaftet ist, gerade so in dieser Jugendsprache, wie du es genannt hast, oder wie es halt vom Hörensagen kennen. Aber ich kenne das von mir und von Kolleginnen, dass wir eigentlich in jetzt dem Kontakt mit KlientInnen eher den Begriff betroffene Person verwenden oder ansonsten natürlich, wenn ich mit der Person selber im Kontakt bin, hat sie ja einfach einen Namen und genau so spreche ich sie auch an. Ich mache aber schon von vornhin heraus quasi klar, dass dieser Begriff des Opfers, der halt einfach ab und zu fällt und der dann auch bei Gericht fallen kann, dass das einfach der Begriff ist, der im Gesetz so verwendet wird und dass das jetzt nichts Negatives bedeuten soll oder jetzt auch vom Sprachgebrauch im Gesetz grundsätzlich nicht unbedingt negativ behaftet ist. Es ist halt leider durch quasi eher so die Umgangssprache gekommen und deswegen kenne ich das aus dem Umfeld, dass wir tatsächlich eher von betroffenen Personen sprechen, wenn das so der Terminus ist, den wir verwenden.
Jetzt würde mich auch sehr interessieren, weil du bist ja Spezialistin im Strafrecht auch, also nicht auch, sondern vor allen Dingen und jetzt hört man ja immer wieder, es war jetzt auch, ist auch oft in den Medien, bestimmte Höchststrafen oder ob man jetzt diese oder jene Strafe oder Strafmaß für angemessen hält. Jetzt weiß ich, also ich bin nicht so versiert im Strafrecht wie du, aber es hat ja vor einiger Zeit auch eine, gibt's ja auch immer wieder Angleichungen, was so das Strafmaß betrifft, und beispielsweise jetzt bei sexueller Gewalt oder bei Vergewaltigung hat man ja meines Wissens das Strafmaß oder die Mindeststrafe von 1 auf 2 Jahren angehoben. Wie stehst du denn dazu? Ganz grundsätzlich ist aus deiner Sicht das österreichische Strafrecht jetzt opferfreundlich und Anführungszeichen, und was hältst du von Mindeststrafen oder von einer Erhöhung dieser Mindeststrafen?
Ja, spannende Frage. Wo ich oftmals die größte Problematik sehe, ist einfach so die Abwägung zwischen Vermögensdelikten und dann eben zum Beispiel Sexualdelikten oder Delikten, die einfach die körperliche Integrität betreffen, und dass da ein großes Unverständnis da ist und auch ich oftmals, je nachdem, welche Delikte man halt jetzt wirklich gegenüberstellt, nicht gut nachvollziehen kann, weshalb jetzt ein Delikt, was einfach gegen Vermögen oder Sachen gerichtet ist, höher bestraft wäre, als das manch ein Sexualdelikt wäre beispielsweise. Wobei aber auch zu sagen ist, ich bin tatsächlich kein großer Freund von der Anhebung von Mindeststrafen. Höchststrafen ist immer etwas, was man bei den einzelnen Delikten sicherlich diskutieren kann, was bei dem einen oder anderen Delikt vielleicht auch Sinn macht, weil einfach die Verletzung, die da passiert, und die Vorfälle so gravierend sind, dass man ja auch mit anderen, sage ich mal, Paragraphen aus dem Strafrecht auch noch zu höheren Strafen kommt als das, was jetzt tatsächlich bei jetzt zum Beispiel einer Vergewaltigung im Strafgesetzbuch steht, oder wenn es dann noch gewisse Qualifikationen dazu gibt, der dann die Strafen auch höher werden. Aber da, das kann man sich sicherlich auch überlegen bei dem einen oder anderen. Aber jetzt die Mindeststrafen anzuheben, weiß nicht, ob das jetzt so zum Erfolg führt, weil ja die Richter dann ohne dies die Möglichkeit haben, höher zu bestrafen oder eine höhere Strafe zu setzen, wenn sie der Meinung sind, dass dieser Vorfall oder diese Vorfälle eben entsprechend schwerwiegend waren, viele Erschwerungsgründe vorliegen, dann kann ich auch eine entsprechend höhere Strafe in dem Strafrahmen, den ich habe, auch einfach verhängen. Und ich glaube, dass man da den Richtern und den Richterinnen einfach auch dieses Pouvoir sozusagen geben sollte, in dem Strafrahmen zu handeln. Und ich sehe es eher kritisch, wenn das allererste, wenn in den Medien ein neuer Fall, der gerade sehr brisant ist, aufkommt, das erste ist, was kommt, wir müssen die Strafen erhöhen. Es liegt viel eher daran, vielleicht präventiv etwas zu machen und hier anzusetzen, als dass ich das Erste, worüber ich nachdenke, irgendwelche Mindeststrafen zu erhöhen. Alles Möglichkeiten, aber vielleicht nicht die erste, die immer fallen sollte, meiner Meinung nach.
Und jetzt ist es ja gerade so im Bereich von sexueller Gewalt so, dass man hört, dass die Dunkelziffer weit höher ist als jetzt das, was tatsächlich zur Anzeige gebracht wird. Wie siehst du das? Ich glaube, dass viele betroffene Personen vielleicht auch davor zurückschrecken, etwas zur Anzeige zu bringen oder dieses Verfahren zu starten, weil sie sich fürchten oder weil sie einfach, wie soll ich sagen, Angst haben, dass sie das noch einmal durchlaufen müssen oder dass sie da vielleicht diese Person, die ihnen das angetan hat, dann noch einmal treffen müssen im Gericht. Wie würdest du das wahrnehmen aus deiner täglichen Praxis? Hast du das Gefühl, dass der Personen, die eben von sexueller Gewalt betroffen sind, gut geschützt sind in Österreich? Und würdest du jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine provokante Frage, aber eine Person, die du magst persönlich und der du nahestehst, würdest du dieser Person raten, eine Anzeige zu erstatten oder eher nicht?
Ich glaube, das ist so eine Antwort so klassisch vom Anwalt, kommt auf den Einzelfall drauf an. Und so ist es halt auch tatsächlich. Ich erlebe es in meiner täglichen Arbeit mit betroffenen Personen, dass sie gerade bei sexualisierter Gewalt, dass das sehr schambesetzt ist, nach wie vor. Und dass es oft für die Vorfälle selber vielleicht keine Beweise gibt, außer die eigene Aussage und die eigenen Wahrnehmungen, weil beispielsweise keine Verletzungen dadurch entstanden ist, man nicht gleich ins Krankenhaus gefahren ist, man oder vielleicht von Verletzungen auch keine Fotos gemacht hat, man sich auch niemanden anvertraut hat oder irgendwem etwas erzählt hat, weil man es nicht wollte und weil man es verdrängt hat oder aus welchen Gründen auch immer, es gibt die zahlreiche. Ja. Und da ist einfach das Institut und die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen und das noch ohne die Entscheidung getroffen zu haben, ob man eine Anzeige machen möchte oder nicht, tatsächlich wirklich gut, sich an eine Opferschutzeinrichtung zu wenden. Das kann bei häuslicher Gewalt zum Beispiel das Gewaltschutzzentrum sein, wenn es Kinder betroffen sind, die Möwe, sexualisierte Gewalt, beispielsweise Tamar. Und hier ist es einfach so, dass man dort auch anonym hingehen kann, sich dort beraten lassen kann und dort mit einer Expertin spricht und dort schon mal seine Bedenken anbringen kann. Und dort sind, das ist sozusagen dieser psychosoziale Bereich von der Prozessbegleitung. Und wenn die der Meinung sind, es macht vielleicht Sinn, eine Anzeigenberatung zu machen mit einer Juristin, dann rufen sie halt eben beispielsweise mich an und sagen, wir hätten einen neuen Fall. Wir würden gerne das besprechen, bevor wir sozusagen einen Termin bei der Anzeige, also bei der Polizei für die Anzeige machen. Die Klientin hat einfach noch Bedenken, ob sie das wirklich möchte und möchte mit einer Juristin, mit einer Anwältin sprechen. Und dann geht es nicht darum, zu überlegen, was kann man jetzt am besten machen, damit es da zu einer Verurteilung kommt oder was ist da jetzt, sondern es geht wirklich einfach nur darum, sich anzuhören, was ist passiert und noch viel eher darum, ist das strafrechtlich relevant, was passiert ist oder war es eine Grenzüberschreitung, die im Strafrecht noch keinen Platz findet, ja, was ja trotzdem für die Person selber sehr belastend sein kann und nicht in Ordnung sein kann, aber es kann halt trotzdem sein, dass es strafrechtlich nicht relevant ist und das vorab eventuell abklären zu wollen, ist sicherlich in vielen Fällen sinnvoll, weil man dann einfach weiß, okay, das ist nicht in Ordnung gewesen, was er oder sie gemacht hat, strafrechtlich ist es noch nichts, dann erspare ich mir aber vielleicht den Weg zur Anzeige, die Aussage bei der Polizei, eine mögliche Aussage bei Gericht, dann die Enttäuschung, dass es eingestellt worden ist. Ich weiß einfach vorher schon, woran ich bin, gerade auch zum Beispiel, wenn es gar keine Beweise gibt oder ähnliches. Das bedeutet nicht, dass ich keine Anzeige machen soll, wenn ich keine Beweise habe, aber es ist etwas, was manchen einfach, was sie sich lieber nochmal überlegen möchten, ob das dann Sinn macht oder nicht. Und das ist einfach durch diese Prozessbegleitung und durch die KollegInnen bei den Opferschutzeinrichtungen auch wirklich gut. Und ich würde jeder Bekannten oder jedem Bekannten einfach raten, der in einer so schwierigen Situation ist, sich an eine Opferschutzeinrichtung zu wenden, dort mal Kontakt aufzunehmen und sich dadurch mal die erste Hilfe zu nehmen. Wobei aber schon, ich dazu sagen möchte, im Akutfall ist immer die Polizei zu verständigen, weil da sollte keine Zeit verloren gehen. Und da ist dann auch wichtig, wenn was grundsätzlich, wenn was passiert ist, ist es auch wichtig, die Beweise zu sichern, Fotos zu machen, ins Spital zu gehen, sich jemandem anvertrauen, auch wenn diese Scham da ist. Aber alles, was man hat und alles, was gesichert worden ist, kann dann weiterverwendet werden. Und das im Akutfall kann das einfach wichtig sein. Ja.
Ich meine, du hast es da in den allermeisten Fällen mit Leuten zu tun, da du eben Betroffene betreust, die sich in Ausnahmesituationen befinden. Sei es, weil sie von häuslicher Gewalt betroffen sind und nicht wirklich und sich zu Hause einfach nicht mehr wohl fühlen können, sich einfach nicht mehr sicher fühlen können. Oder aus vielen anderen Gründen, dass sie einfach sich in psychischen Ausnahmesituationen befinden. Jetzt, du bist eine ausgebildete Juristin. Und das ist eine Sache, die Theresa und ich häufig besprechen. Wir sind ja nicht im Strafrecht tätig, aber wir haben es trotzdem auch in unseren Rechtsgebieten immer wieder mit Personen in Ausnahmesituationen zu tun. Vielleicht zum Glück hoffentlich in den allermeisten Fällen nicht in so wirklich extremen Situationen, wie es jetzt bei dir häufiger der Fall sein wird als bei uns. Aber doch Leute, die wirklich nicht wissen, wie sie weiter tun sollen. Und da sehen wir schon auch manchmal, wir haben auf der Uni das Recht gelernt und dann später während unserer Ausbildungsstationen. Wir haben gelernt, wie wir Leute abholen können, wie wir ihnen helfen können, zum Beispiel auch das, was du gesagt hast, eben eine Ersteinschätzung zu treffen für ihre Situation, damit sie danach vielleicht vernünftige Entscheidungen treffen können. Aber diese psychische Belastung, die können wir ihnen nur zu einem gewissen Teil abnehmen. Wir können natürlich sagen, Achtung, ich bin für dich da, ich werde dich bei deinen Entscheidungen unterstützen können, aber wenn du einfach nicht mehr schlafen kannst und andere Dinge dich plagen, da sehen wir manchmal, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir auch ähnlich ist. Ich meine, wie gehst du dann damit um, wenn du siehst, okay, du hast die Person jetzt juristisch vorbereitet, vielleicht auf irgendeine Auseinandersetzung, vielleicht mit der Person, die jetzt einfach die Täterperson ist, aber du siehst, da braucht es noch ein Stück extra. Wie kannst du damit umgehen?
Also der große Vorteil von der Prozessbegleitung im Strafrecht, und ich hole da jetzt ein bisschen aus, ist, dass, und ich benutze jetzt auch die Terminologie absichtlich so, das Opfer, so wie es im Strafgesetzbuch beziehungsweise in der Prozessordnung auch drinnen steht, Anspruch haben auf Prozessbegleitung. Und das betrifft zum einen die psychosoziale Prozessbegleitung und zum anderen die juristische Prozessbegleitung. Das heißt, sie haben eben durch die Vertretung, durch die Opferschutzeinrichtungen, wo ausgebildete Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeutinnen, auch Juristinnen sitzen, die aber eben Ausbildung haben in wie gehe ich am besten damit um? Wie vermittle ich gewisse Themen den betroffenen Personen? Was kann ich ihnen vielleicht anbieten? Wie oft ist es notwendig, dass wir Gespräche führen? Telefoniere ich mal nach, wie es ihr geht? Biete ich ihr an, ihr Therapie zu vermitteln und so weiter? Und die hier eine sehr gute Station sind, um all das sozusagen auf der psychosozialen Seite abzufangen und die Betroffenen auch einfach ein bisschen zu unterstützen und zu so ein bisschen einfach einen Hilfemantel ihnen zu geben. Und auf der anderen Seite eben die juristische Prozessbegleitung, die dann von mir kommt. Das heißt, wir sind tatsächlich immer in Tandem unterwegs, wenn wir sozusagen diese Vertretung über die Prozessbegleitungen machen, und dadurch ist für die betroffenen Personen dann im Strafverfahren auch immer gewährleistet, dass sie psychosoziale und juristische Unterstützung haben. Und es ist dann zum Beispiel auch so, dass die psychosoziale Prozessbegleiterin, die kommt auch mit zu Gericht, die wartet dann mit dem Opfer in einem Warteraum oder eben am Gang vom Gericht, bis die Zeugenvernehmung dran kommt von ihr. Ich bin ja schon die ganze Verhandlung über anwesend, und sie kommt dann gemeinsam mit ihr hinein, sie bleibt bei ihr, sitzt sozusagen hinter ihr und geht dann mit ihr auch wieder raus und macht dann auch solche Sachen wie die Zeugengebühren sich holen, ja, oder die helfen ihnen auch, einstweilige Verfügungen zu beantragen, was ein sehr wichtiger Part auch davon ist. Das heißt, da wird tatsächlich viel von mir auch wird mir viel abgenommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich durch meine Stationen, die ich davor schon hatte in der Ausbildung, halt viel mitbekommen habe, wie man gut mit betroffenen Personen umgehen kann. Und aber auch durch die jetzt jahrelange Arbeit mit den Opferschutzeinrichtungen, mit den psychosozialen ProzessbegleiterInnen, habe ich von denen, glaube ich, sehr viel gelernt, wie man gut Sachen vermittelt, wie man was rüberbringt, wie man was erklärt und wie man stets irgendwie die Ruhe bewahrt und die Ruhe so ausstrahlt, dass eben eine aufgeregte Person, was natürlich nachvollziehbar ist in diesen schweren Situationen, gut betreuen und gut unterstützen kann.
Stark. Also das würden wir uns natürlich in unseren Bereichen auch teilweise wünschen. Das gibt's jetzt, also ich kann sagen, vom Arbeitsrecht kenne ich das so nicht. Ich kenne es vom Fremdenrecht auch nicht, wo natürlich Leute auch immer wieder in Ausnahmesituationen sind. Aber es ist gut und schön zu wissen, dass zumindest im Strafrecht das institutionalisiert ist. Okay, hier gibt es neben der juristischen Unterstützung auch noch eine sonstige Lebensunterstützung, weil ja, das eben so viele Aspekte einer Person betreffen kann. Aber dann ist noch eine zweite Sache. Es ist gut, wenn es das gibt für deine KlientInnen. Aber man muss sich auch ehrlich sein, wenn man so viele Schicksale mitbegleitet und so viele Dinge hört, dann ja, man packt einfach so viele Sachen in den eigenen Rucksack. Da wollte ich halt fragen, wie hast du da auch irgendwie schon bei deinen Stationen gelernt, wie man vielleicht auch schafft, zu versuchen, dass man selber daran nicht zerbricht, weil das ist sicherlich belastend. Du wirst sicher Sachen gesehen haben, weitaus schlimmere Sachen als viele andere Menschen im täglichen Leben.
Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, ja. Ich muss sagen, dass mir meine Arbeit trotzdem nach wie vor Freude macht und dass ich das wirklich gerne mache und dass ich jede einzelne Person, die ich betreut habe und die ich noch betreuen werde, das wirklich mit gerne mache und sie einfach gerne unterstütze in so schwierigen Zeiten, soweit mir das eben von der juristischen Seite möglich ist. Und belastend, ja, manche Fälle mehr, manche Fälle weniger, das kennt ihr wahrscheinlich genauso. Und da ist es halt auch wieder der Vorteil, dass ich nie alleine an einem Fall arbeite. Das heißt, wenn mir etwas durch den Kopf geht und ich mir jetzt denke, mir liegt das jetzt im Magen, die Entscheidung oder irgendetwas, was ich gelesen habe, dann kann ich das tatsächlich auch mit meinem sozusagen Kompagnon von der psychosozialen Prozessbegleitung, dann rufe ich halt einfach an und bespreche das mit ihr oder mit ihm und dann tauschen wir uns da aus. Und so ist das schon mal etwas, wo eine erste Belastung schon abfällt oder schon mal aufgefangen wird. Ich habe auch sehr gute Kanzleikolleginnen, mit denen ich dann gerne mal über den einen oder anderen Fall spreche, wenn mich irgendwas belastet oder mir irgendwas durch den Kopf geht und ich irgendwas einfach nicht verstehen will, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, reden ist da wahrscheinlich tatsächlich die beste Medizin, das einfach rauszulassen, damit man es dann eben nicht mit heim und in die eigenen vier Wände mit hineinnimmt. Das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt. Ich habe tatsächlich es noch nicht gemacht, dass ich so Supervisionen gemacht habe, aber das ist sicherlich etwas, was sehr sinnvoll sein kann und was ich mir auch ein bisschen als Vorsatz genommen habe, für vielleicht 2024 mir einfach mal anzuschauen, dass ich mir da jemanden suche, wo ich dann unter Umständen auch einfach eine externe Person habe, mit der ich sprechen kann, wenn es irgendwelche Fälle gibt, die mich jetzt besonders beschäftigen. Und Sport hilft immer. Gerade Kampfsport, da kann man einiges rauslassen und das ist dann immer ganz gut und da kriegt man den Kopf frei. Das ist so das Zweite zum Reden dazu sicherlich, was hilft.
Ja, danke dir, dass du da so ehrlich auch deine Erlebnisse mit uns teilst. Gerade das Thema Supervision, das denke ich mir halt immer wieder. Das finde ich halt ein bisschen schade, vielleicht in unserer Branche. Ich kriege das halt mit, ich habe einige Freunde und Bekannte, die im Bereich eben Sozialarbeit oder eben Psychologinnen, die halt schon sagen, ja, das gehört bei uns einfach dazu. Es ist bei uns einfach klar, wenn du so viele Sachen, so viele schreckliche Erlebnisse in dich aufnehmen musst, dann musst du einmal mit jemandem reden können. Und die haben einfach, glaube ich, verpflichtende Supervisionen drin. Und ich fände das eigentlich gut, weil ich sage ehrlich, ich meine, bei uns, es kommt, in der Juristerei kommt es natürlich darauf an, in welchem Bereich du tätig bist. Ich weiß nicht, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich sage einmal, wenn ich jetzt Großbauprojekte betreue, natürlich habe ich auch einen Stress, aber vielleicht sage ich jetzt einmal, die menschlichen Schicksale sehe ich vielleicht nicht so häufig. Wenn ich das jetzt, ich gebe gern zu, ich bin im Bereich nicht tätig, vielleicht schätze ich das komplett falsch ein, falls das jemand hört und sich denkt, oh Gott, du weißt ja gar nicht, was alles bei uns los ist. Ich wollte dir nicht unterstellen, dass du nicht mit Schicksalen zu tun hast, aber ich glaube halt trotzdem, gerade in Bereichen, wo es halt wirklich menschelt, wie gerade natürlich im Strafrecht, im Familienrecht, wenn ich sage, bei mir auch im Fremdenrecht, natürlich, wenn jemand nicht weiß, werde ich meinen Ehepartner, meine Ehepartnerin nach Österreich holen können, werde ich selber vielleicht das Land verlassen müssen, bekomme ich jemals die österreichische Staatsbürgerschaft, die ich schon so lange haben wollte. Das sind natürlich Dinge, das sind die Leute verzweifelt teilweise. Und wir wollen sie umfassend betreuen, juristisch und sonst auch wollen wir Beraterinnen und Unterstützerinnen sein, aber es wäre natürlich gut, wenn wir wissen würden, okay, es gibt die Person X, irgendwann ist es einfach voll und dann kann man mit dieser Person X reden und dann kommt man vielleicht wieder auf ein Level, wo man dann wieder leichter und besser seine Arbeit machen kann. Aber ja, das ist eine Sache, die ich immer wieder mir überlege und wo ich mir auch vorgenommen habe, vielleicht einmal mit den Rechtsanwaltskammern zu sprechen, ob man sowas vielleicht machen könnte, weil ich glaube, da ist jedenfalls noch Luft nach oben.
Ich finde auch, dass, also um das jetzt, um da noch einmal kurz darauf zurückzukommen, aber ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel die Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen, also im Medizinstudium hat sich ja auch schon sehr weiterentwickelt und da gibt es jetzt auch, da wird jetzt auch mehr auf Soft Skills gesetzt und natürlich gibt es, so wie du jetzt auch angesprochen hast, Patrick, Rechtsbereiche, wo man vielleicht jetzt nicht ganz so nah am Menschen operiert, unter Anführungszeichen, aber ich glaube, dass in vielen Rechtsbereichen, ob das jetzt Zivilrecht, Mietrecht, eben, ich glaube, dass oft, wenn Menschen halt rechtliche Probleme haben, sie irgendwie in irgendeiner Form persönlich betroffen sind. Und ich glaube, dass wir da in der Ausbildung gar nicht so viel mitbekommen, wie kann man da Menschen wirklich begleiten, unterstützen und wann muss man auch erkennen, gut, das übersteigt jetzt definitiv meine Kompetenz und da muss ich jetzt vielleicht an Experten, Expertinnen aus dem psychologischen Bereich weiter verweisen. Und ja, aber gut, ich meine, vielleicht wird das auch noch irgendwann im juristischen Studium aufgenommen. Man kann ja über solche Sachen träumen, ja.
Also ich kann dazu auch nur sagen, also ich glaube so gerade so ein bisschen so Soft Skills in dem Bereich, wie gehe ich mit solchen Situationen um, wie gehe ich mit gewissen Verfahren um und eben gerade so mit diesen wirklich oftmals leider sehr dramatischen Schicksalen, wie handle ich das jetzt für mich selber oder auch eben mit dem Klienten oder der Klientin gemeinsam, wäre vielleicht was ganz Gutes, wenn das auch Einklang finden könnte und diese Scham, die vielleicht dann man als irgendwie Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin manchmal hat, dass man jetzt dann hier sich nicht noch Unterstützung selber holt, weil einfach einen gewisse Dinge einfach zu sehr beschäftigen. Ich finde, das kann man durchaus ablegen oder zumindest bin ich so ehrlich, dass ich sage, wenn ich das brauche, dann würde ich mir das auch tatsächlich holen. Und ich habe jetzt eben dieses Jahr einen Fall gehabt, der mich tatsächlich sehr beschäftigt hat und wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt einer, nicht, dass es schon nicht schon andere gab, die auch entsprechend dramatisch waren. Und das war aber jetzt etwas, was mir irgendwie sehr nahe gegangen ist und das war dann tatsächlich die Entscheidung dafür, dass ich mir gesagt habe, na, 2024 schaue ich jetzt wirklich, dass ich mir jemanden suche und dann spreche ich halt dort einfach drüber und wenn es gerade nichts gibt, super und wenn es gerade doch irgendetwas gibt, was man besprechen kann, dann hat man einfach jemanden und dann ist es nicht, wenn es gerade akut ist, dann etwas, was dann zu einer Überlastung oder so führt, weil das bringt dann weder mir noch meinem Umfeld noch meinen Klientinnen was, weil ich sie ja dann nicht entsprechend gut unterstützen kann und das ist aber eigentlich mein Credo, dass ich immer zumindest 100% geben will für die einzelnen Personen und dann, wenn das dann nicht möglich ist, nur aufgrund dessen fände ich das sehr schade.
Und wenn du generell sprichst über Soft Skills, dann wäre es glaube ich auch so, dann Hard Skills eben auch. Jetzt, wenn jetzt eine Person sagt, das, was die Patricia da erzählt, an wie was so der Hauptschwerpunkt ihrer Tätigkeit ist, das finde ich wirklich interessant. Kannst du da ein bisschen sagen, wie du dazu gekommen bist? Also wie bist du Opferanwältin geworden? Was hast du für Schritte gesetzt? Wie war da deine Ausbildung? Und oder wann hat sich für dich herauskristallisiert, das ist etwas, das ich machen möchte und ich werde mich jetzt genau also näher damit auseinandersetzen, wie ich dorthin kommen kann?
Ja, also der Start war sicherlich das Jus-Studium und dass ich da schon gemerkt habe, dass mir Strafrecht liegt und dass ich das auch irgendwie gerne mache. Und ich war dann als schon Studentin in einer Kanzlei, auch hier gleich um die Ecke. Und dort war zwar eigentlich hauptsächlich die Anwältin mit Familienrecht befasst, aber auch, sie hat auch mit einem Verein zusammengearbeitet, der hauptsächlich Personen betreut hat, die Opfer von Menschenhandel und Prostitutionshandel geworden sind. Und da habe ich dann schon so in meiner Studentenzeit immer wieder die Fälle mitbekommen und durfte auch dankenswerterweise dran mitarbeiten. Und da habe ich einfach schon gesehen, dass das etwas ist, was mich wahnsinnig interessiert und was die Seite vom Strafrecht ist sozusagen, von der ich herangehen will an Strafrecht. Also tatsächlich die betroffenen Personen zu betreuen. Und das war so der erste Schritt. Und ich war dann dort auch als Konzipientin, dann habe ich diese Fälle eigentlich hauptsächlich betreut und hatte dann auch das Glück in der nächsten Kanzlei, dass ich da dann weiter dass sich dann auch sozusagen das Netzwerk einfach erweitert hat, weil es dann einen Fall gab, den ich betreut habe. Und so hat sich das dann weiterentwickelt und so konnte ich dann das Netzwerk von den Opferschutzeinrichtungen, mit denen ich jetzt eben zusammenarbeite, einfach erweitern. Und der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich das, was ich machen will, war, wo ich das erste Mal, glaube ich, als Konzipientin dann in so einem Fall, wo es um Menschenhandel und Prostitutionshandel ging, Personen vertreten habe im Gerichtssaal und tatsächlich als Anwält, also als Rechtsanwaltsanwärterin damals diese 3 oder 4 Opfer vertreten habe und da war für mich klar, ja, das will ich machen und gerne auch ein bisschen was anderes, aber eigentlich würde ich da gerne meine Spezialisierung finden und ich bin sehr dankbar, dass das möglich war und dass ich das dann auch wirklich in der Kanzlei dann weiter einfach entwickeln konnte. Das bin ich einfach dankbar. So, ich finde keine anderen Worte.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine irrsinnig wichtige Aufgabe und ich glaube, da können betroffene Personen nur profitieren, wenn sie jemanden an ihrer Seite wissen, der sich da so engagiert wie du und der da auch wirklich einfach mit Herzblut bei der Sache dabei ist und wo du auch gesagt hast, das ist dir wichtig, dass du wirklich halt für jede einzelne Person dich einsetzt und engagierst und ich glaube, das ist genau das, solche Personen braucht es in diesem Bereich. Ja, und davon profitieren dann die betroffenen Personen wirklich sehr.
Ich hätte noch gern kurz angesprochen, weil ich ja eingangs gesagt habe, du machst doch Content, also du drehst Videos. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum machst du es? Wie machst du es? Oder nimmst du wahr, dass Leute dann sich aufgrund der Videos bei dir melden? Und ja, in die Richtung auch.
Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, weil das ist so meine Art, auf die Idee gekommen, dass ich auch Content produzieren könnte und das vielleicht einfach grundsätzlich sinnvoll ist, durch euch.
Das freut uns aber. Das ist schön.
Mein Hintergrund tatsächlich, warum ich aber die Videos dann angefangen habe und halt versucht zu erklären, was ist denn Prozessbegleitung oder was ist halt Stalking und solche Sachen, ist gar nicht zur Kundenakquise oder Klientenakquise, sondern tatsächlich einfach, um ein bisschen mehr Informationen rauszubringen in die Welt und da einfach Personen zu informieren, was ist okay, was ist nicht mehr okay und was ist strafbar und was ist nicht strafbar. Was sind zum Beispiel Strafen, die man für sowas bekommen kann, wo sich der ein oder andere denkt, na ja, habe ich halt mal 100 Mal am Tag angerufen, ja. Und das mag jetzt vielleicht nicht das sein, wo jetzt dann jeder davor abschreckt, aber ich denke mir, umso mehr Informationen Personen haben, umso besser kann es vielleicht in der Situation selber sein, um gewisse Vorfälle oder Situationen selbst einmal schon beurteilen zu können. Und was mir einfach immer wichtig ist, deswegen mache ich das auch ein bisschen wiederholt, ist rauszubringen, dass es diese Möglichkeit dieser Prozessbegleitung gibt, weil das ja auch kostenlos ist für die betroffenen Personen und für sehr, sehr viele Delikte, die im Strafrecht Platz haben, ja, und strafrechtlich relevant sind, besteht diese Möglichkeit dieser psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung. Und deswegen mache ich dafür sehr gerne und immer Werbung, weil ich so wichtig finde, dass einfach jeder weiß, dass er sich einfach an so eine Einrichtung wenden kann und dass er dort auch meiner Meinung nach immer gut aufgehoben ist.
Ja, das ist einfach großartig. Also wir schauen deine Videos sehr gerne und hoffen, dass du es auch weiterhin machen wirst. Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, weil du es vorher angesprochen hast, du bist Kampfsportlerin. Magst du da irgendwie sagen, welchen Kampfsport du machst und wie sich so die Dinge, die du im Kampfsport trainieren kannst, jetzt, ich meine, ich will jetzt nicht, dass mich jemand falsch versteht, dass du jetzt, uns ist klar, dass du nicht losziehst und jetzt einem potenziellen Täter eine drüber ziehst oder in die Ecke wirst, je nachdem, welche Kampfsporten, aber, also, mein Zugang ist, ich habe unterschiedliche Kampfsporten auch gemacht, Kampfsportarten, und ich habe viel über mich selber dabei gelernt, ich habe dabei gelernt, Grenzen auszuloten und halt auch in Situationen, in denen es schon herausfordernd sein kann, trotzdem halbwegs versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wie ist das für dich? Also was bringt dir der Kampfsport natürlich außer dem physischen?
Also ich mache hauptsächlich Krav Maga. Mhm. Ich finde es einfach, du hast es eh schon gesagt, Grenzen ausloten, weil du immer ein Gegenüber hast und ja immer auch aufpassen musst im Training selber, wie weit kann ich gehen und wo ist die Grenze, wo geht's nicht mehr. Und das ist, finde ich, von der Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich auch etwas, wo man wahnsinnig viel lernen kann. Und es bringt einfach man kriegt einfach einen freien Kopf, weil man in dieser Zeit, wo man trainiert, diese eine Stunde, diese eineinhalb Stunden, man kann über nichts nachdenken. Ich kann nicht über irgendwelche Fälle und Möglichkeiten philosophieren, weil ich muss in dem Moment da sein und ich muss reagieren können. Und das ist aber dann genau das, was zum einen halt den Kopf freikriegt und zum anderen aber auch super umsetzbar ist für halt den Gerichtssaal oder Besprechungen, dass ich einfach weiß, okay, so und jetzt fokussiere ich mich jetzt und jetzt bin ich 100% da und nirgends anders und nichts anderes in meinem Kopf. Und das dadurch zu lernen, ist tatsächlich etwas, was mir wahnsinnig viel Freude daran macht.
Sehr schön, ja. Ich hätte es nicht besser sagen können, weil gerade bei Krav Maga, wenn du nur zwei Minuten nicht aufmerksam bist, dann kann es schon recht schmerzhaft werden. Liebe Patricia, vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns deine Arbeitswelt und deine Herangehensweise geschildert hast. Ich glaube, das war auch für viele Leute, die uns zuhören, wirklich toll. Was viele Leute machen, die Podcasts betreiben, was wir bisher nicht gemacht haben, ist, jetzt werde ich das erstmal sagen, wir werden noch was in die Shownotes aufnehmen. Und zwar würde ich dann auch gern die Links zu den Opferschutzeinrichtungen, die du erwähnt hast, da aufnehmen, weil es, glaube ich, wenn jetzt eine Person dazugehört hat und sagt, okay, entweder ich persönlich bin betroffen oder jemand in meinem Umfeld und ich würde das gern teilen, glaube ich, würde ich gern haben, dass das möglichst niederschwellig funktioniert, dass man da einfach nachschauen kann, weil du ja schon geschildert hast, wer da vor allem auch die unterschiedlichen, okay, häusliche Gewalt, wenn Kinder betroffen sind, sexuelle Gewalt, also dass es da unterschiedliche gibt. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass eine Person vielleicht, die sich damit überhaupt nicht auskennt und jetzt gerade in einer Ausnahmesituation ist und eh nicht nach links und rechts schauen kann, wenn man halt dann sagt, okay, das ist eine Person, die sich in dem Bereich wirklich sehr gut auskennt und die sagt, das sind Top-Leute, das sind Expertinnen, bitte probier es einmal dort aus, dann glaube ich, kann das vielen Leuten helfen.
Also ich möchte mich auch ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich habe es persönlich auch einfach sehr spannend und bereichernd gefunden und ich finde es super, dass du da in diesem Feld so tolle Arbeit leistest. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen mitgenommen hast. Das war einfach für uns super und ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen.
Ja, auch von meiner Seite danke. Noch ein ganz kurzer Hinweis. Immer gut, sich an die richtige Opferschutzeinrichtung zu wenden, aber egal, wo man sich hinwendet, es ist schon der eine Anruf, auch wenn es vielleicht dann bei der, unter Anführungszeichen, falschen ist, man wird dann einfach an die richtige weiterverwiesen, man kann dann gar nichts falsch machen, aber vielen Dank, dass ihr das in die Shownotes aufnehmt. Niederschwellig ist genau das richtige Wort dafür. Die Informationen müssen einfach so weit wie möglich kommen und einfach zu jedem. Vielen Dank für die Möglichkeit, so ein bisschen dieses Thema ein bisschen näher zu erläutern, auch für andere Personen. Und ja, vielen Dank.
Ja, dann, ich glaube, dann werden wir es an dieser Stelle beenden. Liebe Leute da draußen, wir wünschen euch, je nachdem, wann wir diese Folge endlich veröffentlichen, vielleicht noch eine schöne Vorweihnachtszeit und oder ansonsten schon einen schönen Start ins neue Jahr. Ja, ich glaube, wir sind dann mal raus.
Alles Liebe und danke fürs Zuhören. Bis bald hoffentlich.
Genau, und bitte bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao.